Jahre Metal Hammer, der Jubiläumspodcast.
Und hier ist wieder das zweitdynamischste Podcast-Duo aus dem Hause Metal Hammer. Und wir haben natürlich für diese Episode, für die dritte Episode, eine ganz besondere Ausgabe mit dabei. Und zwar die April 1988.
Ganz genau. Alice Cooper ist auf dem Cover und abseits dessen gibt es auch die ein oder andere hübsche Story, die wir heute besprechen wollen. Striper sind drin, Saxon sind drin, Iron Maiden. Eine große History über Magnum. Also das Heft ist wirklich pickepacke voll mit Klassikern, von denen wir uns jetzt die kuriosesten, absurdesten und interessantesten Stories natürlich rausgesucht haben, um die mal im Detail zu besprechen.
Aber eins nach dem anderen, weil vielleicht sind heute doch wieder noch ein paar neue Zuhörer dabei, die gar nicht wissen, wer wir sind.
Wir sind Tom und Simon, die Volontäre aus der Metal Hammer Redaktion. Und anlässlich des 40-jährigen Jubiläums haben wir uns vorgenommen, mal ein bisschen im Metal Hammer Archiv zu stöbern und alte Ausgaben durchzugehen und zu gucken, was in den Jahrzehnten vorher so thematisiert worden ist. Und ausgewählte Magazine stellen wir dann in dieser Podcast-Reihe vor.
Genau, und diesmal aus Jahr 1988, passend zu Chefredakteur Edgar Klüsener, mit dem sich auch unsere liebe Kollegin Katrin unterhalten hat. Das Interview ist wie gewohnt am Ende nach unserem Part. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen ein bisschen rein. Ja, und ich muss sagen, das Cover sieht einfach schon mal super aus mit Alice im vollen Make-up, mit so einem Totenkopf-Shirt, wie er dezent wahnsinnig in die Kamera guckt. 88 war ja auch eigentlich ein spannendes Jahr für Alice Cooper. Das war ja ein Jahr, nachdem Raise Your Fist in Yale rausgekommen ist. Sein zweites Comeback-Album so gesehen, wo er mehr oder weniger richtig schön 80er-Metal gemacht hat.
Ja, ist der nochmal richtig hart geworden, also verhältnismäßig hart. Und angesichts dessen, dass natürlich ein Jahr später mit Trash er die totale Kommerzschiene gefahren ist, ist es natürlich interessant zu sehen, dass er sich nochmal so positioniert. Und er ist einfach ein fotogener Mensch, so mit seinem Kajal und das sieht ja alles gruselig aus. Das passt halt super aufs Cover irgendwie.
Der war auch in den 80ern echt oft auf dem Cover. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Cover aus dem Jahrzehnt von Metal Hammer, wo Alice vorne drauf ist. Ich glaube, jetzt hatten wir den schon seit, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein Heft war, wo Alice vorne drauf war. Also ich meine, klar, jedes Mal, wenn ein Album kommt, gibt es natürlich eine Story, aber dass das so groß behandelt wird, das war in den 80ern. Da sieht man natürlich, ne, da war das natürlich auch noch mehr Metal. Jetzt ist ja Alice wieder eher so
Altherrenrock.
Ja, das will ich jetzt, ich will hier keinem auf die Füße treten, aber ja, ist schon eher sehr bluesig, gemütlicher, ich trinke ein Glas Weinrock.
Ja, absolut. Aber man müsste vielleicht mal evaluieren, wer so die Topscorer der Coverstars bei uns sind. Das würde mich mal brennend interessieren.
Ja, das finden wir für euch für die nächste Episode raus. Ich würde mal sagen, wir fangen chronologisch wieder mit dem Heft an. Wir reden später noch ein bisschen mehr über Alice Cooper, wenn wir bei der Titelstory sind. Jetzt erstmal zu den News des Jahres.
Ja, die News fallen überraschend Glam-Metal-lastig aus, würde ich meinen. Passt ja eigentlich auch, nachdem wir in der letzten Episode über die Glam-Metal-Phase von Ozzy Osbourne gesprochen haben. Aber es überrascht mich schon, wie viel Glam-Metal und das, was so im Glam-Metal-Kosmos passiert, da thematisiert werden.
Gut, ich meine, das Heft ist ja auch nur ein Kind seiner Zeit und 88, da war das ja wirklich auf dem Höhepunkt von der Glam-Zeit. Das war, glaube ich, so das letzte Jahr, wo sich noch so die restlichen Bands formiert haben, bevor es dann schon zu kommerziell geworden ist und die Blase so ein bisschen geplatzt ist. Aber man merkt auf jeden Fall hier, wie viele Bands es da gibt. Aber was ich, finde ich auch, also gerade bei der Ausgabe jetzt auch wieder bemerkt habe, ist, wie ähnlich jetzt schon damals die Metal-Welt war zu der, was wir heute haben. Also mit den verschiedenen Subgenres, so dass das schon unterteilt ist und dass es einfach viel mehr Bands gab. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Ausgabe, also die 84er-Ausgabe, die wir besprochen haben, wie viele Releases da gab, die metalmäßig waren und wie viele es jetzt gibt, ist das schon nochmal ein Riesenunterschied. Und allein wie viele News, die es zu erwähnen gibt in so einem Heft, ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied wie Anfang, Mitte der 80er.
Ja, du hast vor allen Dingen auch viele, ich sag mal, kleinere Bands jetzt plötzlich. In der ersten Ausgabe waren ja tatsächlich nur die ganz großen Namen vertreten, die es auch heute noch gibt. Jetzt differenziert sich das alles, teilt sich ein bisschen auf. Es ist eigentlich so, die Zeit, wo es anfängt spannend zu werden, wo man mal auf Entdeckungsreise gehen kann, auch musikalisch, weil es eben viel zu hören gibt.
Das stimmt, aber zu den News, also um Halloween, die kurz davor sind, Keeper of the Seven Keys Part 2 aufzunehmen. Nicht mein Favorite aus dem Zweiteiler, also ich finde den ersten immer noch am besten, wobei natürlich da auch absolute Hits drauf sind, wie Eagle Fry Free.
Krass, ja, hätte ich gar nicht erwartet bei dir, weil also für mich hat ganz klar der zweite Teil die Nase vorn, einfach weil das ja ein super Hit-Album ist, also das hätten sie auch unter Best Of veröffentlichen können, da hätte keiner gemerkt.
Ja, es wird auch erwähnt, dass das ja eigentlich, das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, dass das ja eigentlich mal ursprünglich ein großes Doppelalbum werden sollte, Keeper of the Seven Keys, was sie dann aber irgendwie gesplittet haben und in zwei Teilen aufgenommen haben. Warum das in zwei Sessions dann tatsächlich auch passiert ist, weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich irgendwelche Zeit- und Kostengründe.
Vermutlich, wird auch nicht erwähnt, aber ich fand es auch bemerkenswert, mit was für einer Selbstverständlichkeit da eigentlich gesagt wird, ja, die Band nimmt jetzt das Album auf und die nimmt das auf und am Ende, heute weiß man, das sind alles durch die Bank weg Klassiker geworden, das finde ich schon eine absurde Zeit.
Und natürlich, es darf nicht fehlen, in der ersten Passage wird direkt wieder das Monsters of Rock den Castle Donington erwähnen. Ich weiß nicht, wie oft wir noch in diesem Podcast über dieses Monsters of Rock sprechen müssen. Denn anscheinend ist das der Tourauftakt für die kommende Halloween-Tour, der sie dann Keeper of the Seven Keys 2 präsentieren werden.
Tja, oder eine absolut sexgeladene Tour mit beiden Alben im Doppelpack. Wäre auch mal eine Idee.
Ja, mehrmals erwähnt wird auch Queensryche, die kurz davor standen, Operation Mindcrime aufzunehmen, was meines Erachtens nach mindestens Top 5 Metal-Album ist.
Starke Ansage. Ja, bei mir wäre es nicht in den Top 5, aber so in der engeren Auswahl, was Klassiker angeht, definitiv. Ich muss sagen, ich finde auch Empire super geil, aber Operation Mindcrime ist schon, ich sag mal, eher das, was die klassischen Queensryche ausmacht. Also das ist schon...
Ja, ich finde, auf Empire hast du einzelne Tracks wie den Titelsong, die besser sind als einzelne Songs auf Operation Mindcrime. Aber bei Mindcrime ist einfach das Komplette so in sich zusammen funktionierend und so perfekt geschrieben einfach. Und die Stimme von Tate ist einfach phänomenal. Also es geht kaum besser im Metal, besser zu singen als Tate bei Operation Mindcrime.
Absolut, ja. Wobei ich sagen muss, also nachdem er dann raus war, hat mir das Werk von denen nicht mehr so...
Ja gut, haben sie auch nicht mehr viel gemacht. Aber ich meine auch die späteren Sachen, als er wieder am Start war, also vor allem, also der Klassiker ist natürlich Operation Mindcrime Teil 2, der eigentlich nur interessant ist, weil Dio irgendwann mal drin auftritt. Boah, das ist schon eine harte Kost, also wenn man das hier vergleicht mit dem Meisterwerk. Es ist jetzt nicht per se schlecht, so, da sind auch gute Songs drauf, aber es hat einfach nicht diesen Kick, den Mindcrime damals hatte.
Es ist halt einfach verdammt stark. Also wenn es um Konzeptwerke geht, glaube ich, steht das ganz, ganz weit oben im Metal.
Ja, aber sonst wird in der News gar nicht viel drüber gesagt, wie die Musik klingt oder sowas, sondern das ist auch, das muss man eigentlich auch nochmal erwähnen, die News sind größtenteils darauf aufgebaut, dass sie sagen, ja, also das Album heißt so und so und hier ist die Tracklist. Das ist jetzt aus heutiger Sicht so ein bisschen uninteressant, weil natürlich kennen wir alle die Alben, wir wissen, was da drauf ist.
Also das höchste der Gefühle ist, glaube ich, noch, wenn erwähnt wird, wo die das aufnehmen und mit wem und vielleicht wer noch als Gaststar dabei ist, aber sonst erfährst du relativ wenig.
Man erfährt aber viel über einen misslungenen Guns N' Roses-Gig.
In der Tat, das waren ja turbulente Zeiten für Guns N' Roses damals und der gute Axel ist gerne mal ein bisschen... Naja, ausgerastet vor Konzerten und hat da ein bisschen rebelliert und Phoenix war es, glaube ich, ne? In Phoenix hat sich Axel geweigert aufzutreten, weil es kleine Streitigkeiten vor dem Konzert gab und das hat dazu geführt, dass die übrigen Bandmitglieder beschlossen haben, ihn rauszuwerfen. Glücklicherweise haben sie ihre Entscheidung 48 Stunden später revidiert und es nochmal zusammen versucht, aber... Guns N' Roses sind nicht so ganz ungeschoren davongekommen. Die hatten da nach dem kleinen Ausraster ordentlich was zu knabbern.
Es ist auch noch mal ein kleiner Part über Guns N' Roses, über den wir später sprechen. Ein einseitiges Interview mit Slash, wo es weniger um die Skandale geht, sondern den aktuellen Stand der Band, der Stand der Dinge quasi. 88 war die Band ja gerade am absoluten Durchbruch. Da waren sie noch als Vorband für Metallica viel unterwegs. Kann man sich aus heutiger Sicht auch nicht mehr so richtig vorstellen. Also noch vor dem großen Krach.
Naja, bei Appetite war es ja so, also das Album kam ja nicht raus und war plötzlich erfolgreich, sondern also David Geffen von Geffen Records, der hat ja MTV ordentlich genervt, damit dass die mal Welcome to the Jungle spielen. Und MTV hatte gar keinen Bock darauf. Und dann hat das, wurde es, glaube ich, einmal gespielt und die Leute sind absolut steil auf Guns N' Roses gegangen. Und das war so der Anfang, wie die erfolgreich geworden sind. Also es war ja auch erst dann 88, wo sie dann durchgestartet sind. Ein Jahr vorher kam das Album. Hat schon ein bisschen gedauert.
Ja, du hast ja schon erwähnt, das ist sehr glam-lastig. Auch nochmal ein schönes zeitgeschichtliches Ding. Es wird auch erwähnt, dass jetzt endlich der Soundtrack für Decline of the Western Civilization Part 2 veröffentlicht wird. Ein Film, der wie kein zweiter die Glam-Szene in Amerika, in Los Angeles vor allem, einfängt. Und auch ein bisschen daran mitschuld war, dass das Ganze so ein bisschen implodiert ist irgendwann, weil die Leute gesehen haben, leck mich am Arsch, das sind echt ein Haufen Trottel da teilweise. Also klar, da waren ja, also für die, die den Film nicht kennen, das ist ein Dokumentationsfilm von Penelope Spheeris, die auch Wayne's World gemacht hat. Es ist einfach ein Zeitdokument von der Szene von am Sunset Strip. Da hast du dann einerseits große Bands, irgendwie wie Megadeth, Alice Cooper kommt auch drin vor, Aerosmith und Poison, solche Bands, aber halt auch viel so kleine Bands, die so ein bisschen dämlich rüberkommen und arrogant. Und ich glaube, das hat vielen Leuten so die Augen geöffnet und gezeigt so, wow, okay, das sind schon so ein bisschen so ein paar Poser da auch unterwegs. Und vor allem hat das gerade so die Thrash-Fraktion und sowas wirklich noch härter von dem Glam-Kram gespalten, weil die sich dachten, ey, damit wollen wir nichts zu tun haben, das ist doch kein Metal mehr.
Ja, es waren ja richtige Grabenkämpfe, die damals ausgetragen worden sind, ne? Also die, da konnte man sich ja bis aufs Blut nicht leiden und das war ja ein Affront, dass jemand wie Bret Michaels High Heels getragen hat oder so, das ging ja gar nicht und absurd, dass man heute ist es gar kein Problem mehr, du kannst Motley Crue geil finden und du kannst Metallica geil finden.
Ja, apropos Glam, eine Band, die ich auch immer ziemlich underrated finde aus dem Genre, ist Britney Fox. Und hier wird auch angekündigt, dass das lang ersehnte erste Album der Band auch in Deutschland rauskommt, weil zuvor gab es nur mal sauteuren Import in Deutschland oder ja, man muss es halt in Amerika kaufen. Irgendwie ist es in Europa nicht so richtig veröffentlicht worden. Britney Fox, schöne Abspaltungsband von Cinderella, die Klassiker wie Girlschool gemacht haben. Die klingen wie so eine super glämige Variante von AC/DC. Also ich finde es total geil. Und nach dem Debütalbum haben die aber auch nicht mehr viel gerissen. So.
War eine kurzlebige Sache. Also die haben echt paar ganz gute Songs rausgebracht, so, aber das war halt, da kam halt dann auch relativ wenig. Also eine Platte von denen kannst du ganz gut anhören, aber so auf Dauer ist es dann halt irgendwie ziemlich unergiebig von der Diskografie.
Ja, ist ein bisschen immer dasselbe. Aber wie gesagt, also mir fällt jetzt nicht mal ein Titel vom zweiten Album ein.
Ja, andererseits, ein kleiner Streitfall bei uns auch hier zwischen uns beiden. Erwähnt werden auch Celtic Frost. Die gerade ihren Gitarristen gefeuert haben und ja schon so im Begriff sind, das nächste Album aufzunehmen, was Cold Lake war.
Cold Lake war absolut super. Also ich verstehe wirklich das Problem von vielen Leuten nicht, was sie mit Cold Lake, und jetzt werde ich mich hier komplett meine Credibility verspielen, wahrscheinlich, wenn ich das sage. Aber also diese, klar, das ist ein bisschen softer, ein bisschen weicher gespült, aber da sind harte Riffs drin. Gut, da ist jetzt weniger Tom G. Gegraule so. Ja, Gegraule, halt seine klasse Stimme ist, er gleicht sich ein bisschen mehr an das an, was Leute eigentlich im Großen und Ganzen hören wollen. Aber ich, für mich ist das immer noch ein hartes Album.
Ja, es ist mir aber schon zu glammy für das, was Celtic Frost eigentlich ausmachen. Wobei ich sagen muss, ja, es ist kein schlechtes Album. Für Celtic Frost-Verhältnisse passt es nicht und es hat auch viele Leute vor den Kopf gestoßen, auch zu Recht. Aber hätten sie es, glaube ich, unter einem anderen Namen veröffentlicht, dann hätte das, glaube ich, deutlich positivere Resonanz bekommen als unter dem Label Celtic Frost.
Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Die Leute hätten trotzdem drauf rumgehackt. Also das ist ja auch immer in der Retrospektive, also ich meine, viele von diesen Experimenten von Bands sind ja jetzt in der Retrospektive populärer geworden. Die Leute sagen, ja, das wurde irgendwie missverstanden damals und die Band wollte sich nur ein bisschen ausprobieren. Cold Lake wird immer noch gehasst. Selbst von Tom, glaube ich, selber, der hasst das Ding, der will da nicht drüber reden. Dabei hat die Band so, ich sag mal nur Hip-Hop-Jugend, schon schlimmere Sachen verbrochen als die Platte. Aber es wird immer hier auf Cold Lake rumgehackt.
Naja, er sagt es ja auch selber, dass Celtic Frost sich damit so ein bisschen verrannt haben. Mein Liebling ist es auch nicht, aber...
Es ist auch nicht mein Lieblingsalbum, aber hab da gegen absolut nichts einzuwenden.
Auf jeden Fall nichts, was hilft.
Aber apropos einzuwenden, hast du was gegen Classic Rock einzuwenden?
Nee.
Dann sprechen wir doch mal über die nächste Story, und zwar Heart. Heart war nämlich quasi auf dem Durchbruch ihres zweiten Höhenflugs. Sie hatten natürlich in den 70ern immense Erfolge mit Songs wie Barracuda und Crazy on You und sowas. In den 80ern haben sie sich dann ein bisschen mit einem gemäßigteren Sound zurückgemeldet und eher so in Richtung AOR geschielt. Viele Balladen, aber sie wollten sich Ende der 80er auch wieder mehr als Hardrock-Band präsentieren und haben hier im Metal Hammer zu ihrer neuen Tour, was glaube ich Bad Animals betourt hat, ein größeres Feature bekommen.
Interessant ist auch, was die beiden dazu sagen haben, die Hart-Schwestern. Naja, das sind ja immer die Musikerinnen gewesen, die im Fokus dieser Band standen, und alles, was drumherum passiert ist, war immer so, ja, unter ferner Liefen. Und hier sind sie sehr bemüht, sich so darzustellen, dass sie schon eine richtige Band sind und auch die Männer was in der Truppe zu sagen haben. Und sind eigentlich sehr raffiniert damit umgegangen, wie man das so nach außen tragen kann. Nämlich, dass sie dann plötzlich zusammen Interviews gegeben haben, ausschließlich, was dazu geführt hat, dass die Presseanfragen auch entsprechend waren, dass man dann auch plötzlich mit den Männern in dieser Band sprechen wollte und tatsächlich das Gefühl bekommen hat, das ist jetzt kein Matriarchat, sondern wirklich eine Band, wie man sie sich vorstellt, wo jeder quasi was zu melden hat.
War jetzt in Bezug auf dieses Interview leider nicht der Fall, sondern hier wurde auch nur mit Nancy und Anne gesprochen. Aber ja, sie betonen echt oft, dass es eine Demokratie ist in dieser Band, dass jeder entscheiden kann und dass es tatsächlich auch Probleme vorher in der Band gab, weil sich die Männer nicht mehr so richtig wohlgefühlt haben, dass nur die Mädels im Vordergrund stehen.
Hast du die Band jemals so wahrgenommen, dass es so ist wie in dem Interview dargestellt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ganz ehrlich, als ich die Band irgendwie so als sehr junger Teenager als erstmal entdeckt habe, auf den Pressebildern aus den 70er, habe ich natürlich den 70er-Kram dann irgendwie gehört, die Hits von damals, da sind ja dann auf den Bildern auch immer nur die beiden drauf. Und ich hatte gar nicht dran gedacht, dass da noch irgendwelche anderen Leute sind. Ich dachte, das ist jetzt halt so denen ihre Band, also das sind die zwei Leute. Aber natürlich stecken da noch mehr Leute mit drin. Aber was auch interessant ist, ist, dass hier in Deutschland wohl viel mehr Heavy-Metal-Fans auf Heart stehen als in den USA. Also es geht ja im Großen und Ganzen um das Konzert. Das erste Mal, dass sie in Europa sind, seit 6 Jahren, muss man auch sagen, als dieser Bericht stattfindet. Und der Autor Oliver Klemm sagt auch, also es ist erstaunlich, dass bei so einer Band, die erstens eigentlich den Höhepunkt, oder die es schon so lange gibt, so seit den 70ern, so viele junge Heavy-Metal-Fans im Publikum stehen.
Wobei ich das gar nicht so abwegig halte. Also ich sag mal, die Bands, in denen Frauen wirklich erfolgreich Musik gemacht haben, so aus der Zeit auch, also Girlschool fällt mir da natürlich noch ein, die waren ja auch in Deutschland immer größer als anderswo.
Ja, aber jetzt Vixen zum Beispiel, die eher so einen größeren Sound haben, einen kommerzielleren Sound, wie jetzt Girlschool, das ist ja schon ein bisschen nischiger. Die haben es in Deutschland nie so richtig geschafft. Also die haben hier so gut wie nie getourt. Die Alben haben sich hier nicht so richtig verkauft. Das war schon so ein Amerika-Ding. Und Heart ist für mich auch so der Inbegriff von so einer amerikanischen Band.
Ist was dran auf jeden Fall.
Der Unterschied zwischen Europa und Amerika wird hier auch in Sachen Marketing ganz gut angesprochen. Und zwar geht es darum, dass in Amerika, wenn man Erfolg haben will, braucht man Airplay. Also die Songs von den Alben müssen im Radio laufen, sodass die Leute die Band kennenlernen. Das ist in Europa und vor allem in Deutschland kein Ding gewesen und natürlich auch heute immer noch kein Ding tatsächlich.
Bei uns gibt es, glaube ich, diese vielfältige Kultur an Radiostationen gar nicht so, wie es in den USA ist. Deswegen liegt es nahe, dass es bei uns weniger bedeutend ist, glaube ich.
Tatsache, das ist ein guter Punkt, ja. Ja, hier gibt es irgendwie 5, 6 große Radiosender und die sind jetzt auch nicht wirklich so auf Genre spezifisch unterschieden. Also es gibt jetzt hier sehr wenig so klassische Rocksender, wo dann die neuen Hits von Heart laufen würden, wenn die neue Hits machen würden. Tatsächlich, aber hier sagen sie, also in Europa zu der Zeit musste man touren, um Erfolg zu haben.
Das ist auch heute noch so, ne? Also, wenn du irgendwie als Band groß werden willst, dann musst du dir schon den Arsch abspielen. Außer du machst irgendwie so einen total nischigen Black Metal, wo niemand weiß, wer dahinter steht. Und das ist alles total anonym. Dann wirst du damit aber nicht groß. Dann machst du das vielleicht in deinem Zimmer. Aber wenn du Erfolg haben willst, dann musst du dich hochspielen, glaube ich, oder?
Ja, das haben wir einfach anscheinend Heart auch wieder entdeckt und sind im Sommer auch wieder auf Tour. Da habe ich auch ganz schön Bock drauf. Also, ich habe Ann Wilson in Wacken gesehen vorletztes Jahr. Und das war eine starke Nummer. Also gerade die Hard-Songs haben richtig Laune gemacht und man hat auch gemerkt, das Publikum hat richtig Bock. Das ist wieder das Ding. Die Heavy-Metal-Fans in Deutschland, die wollen hart.
Ich auch. Also ich würde die echt gerne mal live sehen. Ist tatsächlich was ich noch nie geschafft habe. Also jetzt wird's Zeit.
Auch eine sehr interessante Story ist die nächste. Und zwar geht's da um die christliche Metalband Striper.
Genau. Ich würde sagen, es ist so die größte oder mit einer der größten Bands in diesem White Metal, christlichen Metal Sektor, die es jemals zu nennenswertem Erfolg gebracht hat. Interessant, was sie von sich geben. Der Kontext dieses Interviews ist mir nicht ganz klar geworden. Also die sind wohl dabei, gerade ihr nächstes Album aufzunehmen, In God We Trust. Man hat aber noch keine Töne gehört, auch seitens der Metal Hammer Redaktion, damals noch nicht. Und tappt da so ein bisschen im Dunkeln, aber viel interessanter ist eigentlich, was die Jungs so über ihren Glauben und vor allen Dingen auch über andere Bands berichten zu wissen, mit denen sie unterwegs waren.
Ja, Oz Fox, der Frontmann und Gründer der Band, wird hier interviewt. Also ich finde, das ist ein schön ausgeglichenes Interview eigentlich. Man merkt auf jeden Fall, dass Metal Hammer sich Mühe gibt, nicht zu sehr auf der Stelle rumzutreten und zu fragen, ey, wie ist das jetzt mit Christentum und Metal und so. Aber es ist natürlich unvermeidlich, dass man da auf die Konflikte zu sprechen kommt, die man mit anderen Bands hat und mit der Szene generell. Weil ich meine, vieles im Metal, gerade so ästhetisch und sowas, spricht natürlich total gegen das, für was diese Jungs hier einstehen. Lustiger Funfact, was auch im Interview kommt, fällt mir gerade, bevor ich es vergesse. Die haben in dem Jahr auch einen Grammy gekriegt für den besten Gospel-Song.
Stimmt, ja.
Weil sie ja christliche Musik machen und das gab es für den Metal nicht, sondern das ist ja, christliche Lieder sind ja Gospel in Amerika. Deswegen haben Striper da mit einem Metal-Song den Gospel-Grammy abgesahnt.
Ist der Hammer.
Ja, echt stark. Also Respekt dafür.
Spannend ist vor allen Dingen, was man im Hause Striper so über Alcatraz erzählt. Man nennt keine konkreten Namen, aber man wirft zumindest Teilen der Band vor, Lügen über Striper verbreitet zu haben. Zum Beispiel, dass sie ganz gerne mal einen trinken oder Groupies backstage haben, was natürlich nicht in dieses christliche Image passt. Aber dass man sich über diesen Vorwurf echauffiert, ist schon einigermaßen witzig, würde ich sagen.
Ja, aber er geht damit total fair um, finde ich. Er sagt so, hey, das hat einer von denen erzählt. Wer weiß, ob es stimmt oder nicht, das kann man natürlich jetzt auch nicht mehr sagen. Aber er sagt, das hat einer erzählt, das kann man jetzt der gesamten Band nicht ankreiden. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Also könnt ihr auch sagen, wow, der zieht uns hier durch den Dreck, finde ich kacke. So würden das vielleicht sogar andere Metal-Bands, die nicht dieses, naja, andererseits vielleicht, das passt ja dann auch wieder in dieses christliche Schema rein, ne? Mit der rechten Wange und der linken Wange und sowas.
Ja, also sie wirken sehr geerdet durch ihren Glauben. Das geht schon aus dem Interview hervor, würde ich sagen. Auch sehr mit sich selbst im Reinen. Und die sprechen ja auch über ihre Verdienste und wie man mit Geld umgeht und nicht verprassen und ein bisschen gemäßigt.
Aber er gibt schon zu, ja klar, also wir haben Geld so und wir brauchen auch Geld. So, ich muss ja irgendwo wohnen, ich brauche ja ein schnelles Auto, auch um schnell von A nach B zu kommen. Finde ich fair. Also die sind, ja, geerdet ist ein schönes Wort, finde ich. Passt ganz gut. Und was ich auch sympathisch fand, das ist, also es geht viel um Christentum und solche Sachen und Glauben, und aber am Ende besteht da wirklich drauf, ja, wir wollen das wirklich niemandem aufzwingen. Sieht vielleicht auf dem Konzert anders aus, wenn sie die Bibeln ins Publikum werfen, aber er sagt ja, wenn wir predigen wollen, würden wir auf der Kanzel stehen und nicht Musik machen.
Ist auch ein schönes Schlusswort in dem Interview tatsächlich gewesen. Ich fand noch, also die werden ja, glaube ich, im Vorspann auch als Bibelwerfer bezeichnet, was ich schon ziemlich witzig fand.
Wie es für die April-Ausgabe typisch ist, ist auch hier in der April-Ausgabe von 88 ein wunderschöner Leserpoll mit vorhanden, wo die ein oder andere Kuriosität drin vorkommt. Also ich meine, klar, so bei den Bands sind es natürlich die beliebten Bands hoch und runter, da gibt es keine großen Überraschungen. Was ich aber besonders interessant war, war, es gibt natürlich wieder die wunderschöne 80er Rubrik Sexsymbol, und gerade bei Sexsymbol männlich haben die Leute, glaube ich, das Ganze nicht so ganz ernst genommen. Also bei den amerikanischen, ja, da geht man schon mit, David Coverdale immer wieder, Lemmy auf Platz 2.
Gewagt.
Ja, ich weiß nicht, aber dann bei National, da geht es dann richtig ab. Da hätte man dann Heino auf Platz 7, direkt gefolgt von Helmut Kohl. Götz Kühnemund ist auch noch am Start auf Platz 4.
Interessante Auswahl, ne? Auch Zusammenstellung, Götz Kühnemund, Heino, Helmut Kohl, wann triffst du die schon mal in einer Liste an?
Ja, wenn es um die erotischsten Männer der 80er geht, würde ich sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, keine Überraschungen. Viel Fresh auch tatsächlich, was mich freut, aber es ist natürlich 88, da war das natürlich auch ein heißes Ding.
Ja, aber immerhin Testament als Top-Newcomer international gerechtfertigt.
Ja, absolut.
Overkill auf Platz 9, Death Angel auf 10 unter den Newcomern. Glorreiche Zeiten.
Ja, glorreich waren auch die größten Zeiten von demjenigen, der für die Titelstory verantwortlich ist.
Ja, die Story heißt Die seltsamen Welten des Herrn Vincent Damon Furnier, auf Tour mit Alice Cooper. Und im Prinzip sagt dieser sehr langatmige Titel eigentlich, worum es geht. Es geht um die Ergründung der Person Alice Cooper und wie es so ist, mit ihm unterwegs zu sein.
Ja, der Part kommt mir leider ein bisschen zu kurz, weil die Sache mit Alice Cooper, die auf Tour passieren und nicht während den Konzerten, sind sehr auf einer sehr psychologischen Ebene gehalten, wo sie versuchen wirklich zu finden, okay, worum geht's bei Alice Cooper? Was macht die Faszination zwischen diesen Schockelementen auf der Bühne und der Musik aus und die Beziehung zu den Fans? Aber was ich eigentlich am interessantesten bei dem Artikel finde, ist, wie heftig Alice Cooper doch in den 80ern noch irgendwie war. Also die Show war schon noch mal ein bisschen brutaler und er als Charakter, als dieser Alice Cooper-Charakter, also nicht natürlich als der nette Alice Cooper, der trotzdem irgendwie danach noch schön golfen geht und so ein Zeug, dass das alles noch ein bisschen mehr Brutalität hatte, ein bisschen mehr Extremität.
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe vor ein paar Monaten ein Interview mit Alice Cooper gelesen anlässlich des aktuellen Albums und da ging es dann auch viel um seinen persönlichen Glauben, also passt ja anknüpfend an Stryper. Und dass er ist eigentlich total eine fromme und spießige Persönlichkeit inzwischen und hat aber eine sehr gesunde Distanz zu seiner Bühnenpersönlichkeit aufgebaut. Hier wirkt es, er weiß man gar nicht so richtig, was ist jetzt die Bühnenfigur Alice Cooper und was ist der private Alice Cooper. So, das wirkt irgendwie wie eine Person noch in diesem Interview.
Was halt komisch ist, weil das eigentlich zu der Zeit auch nicht mehr der Fall ist. Das war ja, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon kurz drüber geredet, zur Comeback-Zeit von Alice Cooper. Er hatte ja nach Dada, glaube ich, war sein letztes Album in den frühen 80ern, 83. Das war ja schon kompletter Schrott, hat null gechartet. Auch die zwei Alben davor, Zipper, Catch a Skin und Special Forces und sowas. Das hat ja null funktioniert. Da wusste er selbst nicht so genau, womit sich hin. Und war dann im Entzug und hat zum Glauben gefunden und solche Sachen und ist dann 86 mit Constrictor wieder zurückgekommen und hat ordentlich ein Heavy Metal gemacht, war halt clean, gläubig und konnte natürlich seine Bühnenperformance mehr von seinem Privatleben trennen. Aber ja, es kommt in dem Interview nicht so ganz rüber, weil er auch echt ein paar krasse Aussagen trifft. Also irgendwie, wo war das mit dem, wir wollen unser Publikum vergewaltigen oder sowas? Also das war irgendwie so ein Zitat, wow, also da wird man erstmal vom Kopf gestoßen.
Vor allem, das ist auch ganz spannend, weil Alice Cooper wirklich teilweise einen sehr großen Redeanteil hat und da wirklich absätzelang O-Ton von ihm wiedergegeben werden. Und sehr ungeschönt auch und sehr direkt und wie du sagst, das ist teilweise schon einigermaßen
derbe,
absurd.
Derbe, ne? Einfach, ja. Ja, Alice sagt auch ein paar interessante Sachen, nämlich über das PMRC, das Parents Music Resource Center, gegründet von Tipper Gore, die Frau von Al Gore, die sich ja zum Ziel gemacht haben, Heavy Metal zu zensieren und teilweise fast schon zu verbannen. Die hatten dann die Filthy 15, waren das, glaube ich? Waren es 15 Songs?
Ich glaube, es waren 15, ja.
Ja, klingt vom Namen nach irgendwie sinnvoll. Filthy 15 oder 50, mehr irgendwas, sonst was anderes wird keinen Sinn machen. Wo halt verschiedene Songs drauf sind, die so explizit sind, dass sie verboten gehören. Da war nicht nur Metal drauf, großenteils Metals auf jeden Fall, aber auch Cyndi Lauper und Madonna waren da auch vertreten. Die standen aber natürlich nicht so im medialen Fokus wie der Metal-Kram. Und Alice lästert hier auch ganz schön gegen die ganze Nummer, dass das eigentlich nur eine Promo-Aktion wäre für die berühmten in der Politik tätigen Männer der Washington-Damen, die sich da stark machen im PMRC.
Also ich muss sagen, wenn ich da so in einem kritischen Alter gewesen wäre, so als Jugendlicher, das hätte das für mich nur interessanter gemacht.
Logisch, ja. Also da waren auch nur geile Songs drauf. Animal von Wasp, Into the Coven von Mercyful Fate. Also da geht's schon richtig ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Alice Cooper Song da drauf gewesen sein soll. Ich meine, Alice Cooper war nicht auf der Filthy 15.
Da bin ich jetzt überfragt tatsächlich. Ich weiß es auch nicht, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er auf dieser Liste ist.
Ja, also gerade in seinem 80er-Material gibt es ja auch schon echt ein paar heftige Songs. Chop, Chop, Chop fällt mir da mal ganz spontan ein. Not That Kind of Love. Also ja, Constrictor und Raise Your Fist and Yell, das waren schon geile Metal-Alben. Tatsächlich Freedom, der Titelsong von Raise Your Fist and Yell, der aktuellsten Platte, in der es auch kurz in dem Interview geht, ist quasi dem PMRC gewidmet. Da geht es um die Freiheit des Rock'n'Roll, dass man sich nicht sagen lassen soll, dass man sich hier nicht zensieren lässt von der Politik und dass Musik ja ein Freiheitsgefühl ist.
Interessant auch, dass dieser Song heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, ne? Aus der Diskografie von Alice Cooper.
Findest du?
Ich finde,
rückblickend ist der 80er, dieser späte 80er-Kram kommt mir immer zu kurz, wenn es um Alice geht. Es spielt höchstens immer so ein oder zwei Songs live, was ich super schade finde.
Ja, aber der brennt sich auch lyrisch irgendwie total ins Gehirn ein, finde ich, dieser Song. Also das ist schon von der härteren Phase, so aus den 80ern. Ist
Kane Roberts, also der Rambo des Rock'n'Roll, wie man ihn auch nennt. Oder so ein muskelbepackter Gitarrist war. Der hatte, glaube ich, auch ein Maschinengewehr als Gitarre. Also passt natürlich auch super in diesen Show-Aspekt rein, in den 80er-Show-Aspekt. Ne? Das ist halt Alice in den 80ern. Da hast du halt noch einen Rambo auf der Bühne.
Ja, Alice Cooper hat nicht nur einen großen Auftritt auf dem Cover und in seiner umfangreichen Titelstory, sondern es gibt auch noch ein Interview mit Slash, wo passenderweise ein Foto von Guns N' Roses mit Alice Cooper der Aufmacher ist. Und übrigens, der Bandname ist falsch geschrieben, das Apostroph ist an der falschen Stelle und zwar mehrmals.
Das passiert mir auch jedes Mal, wenn es um Guns N' Roses geht.
Ich habe es mittlerweile gelernt. Aber interessant ist, was Slash zu berichten hat, nämlich abseits der Skandale und Skandelchen, die sich Axl Rose zu der Zeit leistet, hat Slash auch einiges zu erzählen, vornehmlich im Hinblick auf die ganze LA-Szene, die natürlich total am Durchstarten ist aktuell durch den Glam-Metal, der immer noch unfassbare Resonanz genießt. Und er steht dem aber sehr ablehnend gegenüber. Also er sieht sich nicht als Teil dieser ganzen Glam-Metal-Szene, die sich da in LA formiert, was ich persönlich auch nachvollziehen kann. Also Guns N' Roses waren ja immer so der Inbegriff einer Gegenbewegung, was den Glam-Metal angeht. Die haben es ja mit ihrem ersten Album geschafft, quasi diese ganzen Haarspray-Leute einfach wegzuwischen aus dieser Szene, indem sie wieder dreckigeren Rock gespielt haben. Natürlich hast du da irgendwie schon Glammy-Einflüsse aus dieser ganzen Gegend, aber es ist schon mehr an die Fresse Rock als das, was damals in L.A. so abgeht.
Ja, mein Lieblingspart eigentlich bei der Story mit Slash ist seine Lieblingsband zur aktuellen Zeit. Also er wird dann gefragt, ob denn die nächste Platte dann ein bisschen heavier wird. Und er sagt dann auch, daran denke ich schon die ganze Zeit, ich stehe auf Metallica, Megadeth, Slayer und Anthrax. Und meint so, ja, in die Richtung soll dann auch die nächste Platte gehen, so, wenn es nach ihm gehen würde. Ging anscheinend nicht so wirklich nach ihm.
Ja, es hat ja dann auch noch mal ein Stück weit gedauert, bis da wieder was rauskam. Die haben ja zwischendurch Gianna Lies als EP veröffentlicht und dann kam er erst Anfang der 90er mit Use Your Illusion das Doppelpack, was beides jetzt nicht so der Härtegrad ist, den er da aufzählt.
Nö, also ich höre da jetzt keinen Megadeth oder Slayer raus. Ist ein super Album natürlich, beide Use Your Illusions sind genial. Ja, hat natürlich dann 3 Jahre gedauert, bis das Ding dann in der Mache war, also bis das rausgekommen ist nach diesem Interview. Also sofort dran gearbeitet hatten sie nicht. Es ging dann erstmal irgendwie auf große Tourneen durch die Welt, die auch noch beschrieben, ne? Also dass sie da mit Metallica dann auch viel unterwegs waren.
Die waren ja ab dem Punkt nur noch unterwegs. Also 88 war ja das, wo sich der Erfolg dann eingestellt hat. Und ab dem Punkt waren sie ja durchweg live präsent. Interessant fand ich aber auch, dass er, wo wir gerade über Einflüsse und Bands, die Slash mag und nicht mag, sprechen, er lässt auf jeden Fall durchblicken, dass er nicht so viel von Poison hält, was ich vor dem Hintergrund ziemlich witzig finde, dass er vor Guns N' Roses bei Poison als Gitarrist vorgespielt hat.
Vielleicht deswegen, vielleicht sind da noch alte Frustgedanken mit drin.
Man weiß es nicht. Aber interessant, dass er die namentlich nennt, auch wenn er betont, dass es kein böses Blut gibt.
Ja, große Tourneen gab es damals nicht nur im westlichen Teil von Europa, sondern langsam auch hinter dem Eisernen Vorhang, was auch der Name einer interessanten Tour-Story ist, hinter dem Eisernen Vorhang, wo es um eine Tour von Nasty Savage, Exhumer und Atomkraft und der britischen, mittlerweile untergegangenen Band Slut, mit Doppel-T angemerkt, in Polen geht.
Ja, das ist interessant, irgendwie auch ein interessantes Package, finde ich. Aber viel spannender finde ich eigentlich den Einstieg dieser Geschichte, wo es nämlich darum geht, dass der Autor zusammen mit dem Bassisten von Atomkraft in einem Polizeiauto sitzt und es wird klar, dass die beiden da nicht ganz freiwillig drin sitzen.
Ja, leider wird die Geschichte nicht so ganz aufgelöst, was es jetzt mit der Verhaftung auf sich hatte. Aber es ist ein schönes Zeitpiece irgendwie, wie es war, so als westliche Band im Ostblock zu spielen. Also auch gerade so die Fankultur, die wird schön beschrieben, wie die Leute so mit selbstgemachten T-Shirts und Kutten dran stand. Und der Autor Dave Ling, der aus England ausgeborgt wurde, der war, glaube ich, beim britischen Teil, ist überrascht, wie viele von harte Bands auf den Kutten stehen. Das hätte er nicht erwartet, dass selbst solche brutalen Sachen irgendwie in den Osten rüberschwappen.
Finde ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Also für mich ist so der Osten eher bekannt für die härteren Spielarten. Also
mittlerweile, ja. Aber in den 80ern, wo du ja eigentlich die meisten Platten gar nicht kaufen konntest, außer, wie hier steht, Exhumer war erfolgreich in Polen, weil es die Platte zu kaufen gab. Die kannten die meisten Fans schon.
Wird übrigens ausgerufen da als der nächste heiße Scheiß im deutschen Extreme Metal nach Creator und Sodom.
Creator and Destruction. Sodom fällt auch gar nicht hier in dem Zusammenhang, lustigerweise, ja. Aber der Mann kommt aus England, also was weiß der schon über deutschen Thrash? Dann geht es auch viel um die Auftritte. Man musste da ein bisschen zurückfahren, gerade was ja die sehr exaltierten Auftritte von Nasty Savage betrifft, weil das dann den polnischen Behörden dann doch ein bisschen zu weit ging. Also war das alles ein bisschen runtergefahren. Es waren ein paar polnische Bands, also das Konzert war in Katowice, glaube ich, die auch gut angekommen sind, die hier jetzt vom Autoren ja jetzt nicht wirklich abgefeiert werden und meint, ja, die brauchen noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auf der Bühne, so, die sind das noch nicht so richtig gewöhnt. Wer nicht so gut wegkommt, auch, also von niemandem anscheinend, ist die britische Band Slut, die wohl eine Mischung aus Thrash und Glam spielen. Die sind auch komplett verschwunden. Also ich hab noch nie von denen gehört gehabt, aber im Zuge der Story habe ich dann mal nachgeschaut. Die haben eine Platte rausgebracht und das muss da wohl gerade noch in der Promophase gewesen sein, sodass sie da ein bisschen unterwegs sein durften. Kommen auch jetzt nicht so super sympathisch vor. Es geht direkt los, dass sich der gesamte Flughafen erstmal stillsteht, weil die Slut-Jungs so viele Haarspray-Dosen dabei hatten, die irgendwie extrem entzündbar waren, sodass der Zoll erstmal dicht gemacht hat. Und dann beim polnischen Publikum kamen die wohl auch gar nicht an, weil die mehr auf härtere Töne stehen und nicht so auf den Glam-Kram.
Es ist mit den Haarspray-Dosen echt eine wilde Geschichte. Also. Aber das war auch interessante Zeiten, ne? Also das war ja so, du hast es ja erwähnt eingangs, das ist eins der größten oder eins der ersten Live-Events so hinter dem Eisernen Vorhang. Es wird ja in dem Zuge, glaube ich, immer genannt Live in Leningrad von Yngwie Malmsteen. Das war ja, glaube ich, ein Jahr später ungefähr.
War das 89? Könnte sogar im selben Jahr gewesen sein.
Ich glaube, es war 89. Wir sagen einfach, es war 89. Es war ja auch ein riesiges Ding, ne? Also es war, wenn du dir die Fans anguckst, da, das war für die alles völlig neu und.
Ja, die hatten halt ihre lokalen Bands. Also ich glaube, in so Ländern wie Polen, sowas, da ging's, da hattest du noch mehr so einen Underground irgendwie, der funktioniert. Aber also ich meine, es gab ja offensichtlich richtig viele Fans und die auch sehr ähnlich waren zu den westlichen Fans. Die hatten jetzt vielleicht kürzere Haare, aber die hatten Kutten, die hatten Shirts, die kannten die Mucke. War eigentlich nicht viel anders, nur dass sie halt keine großen westlichen Acts drüben hatten. Also manchmal ist dann was rübergekommen, es wird hier auch noch erwähnt, Uriah Heep waren vorher auf großer Russland-Tournee. Das war auch ein großes Ding. Aber sonst war nicht viel los, ne? Aber gut, 89, Moskau Peace Fest, so, das war ja dann so das erste Mal, dass so wirklich die Riesenbands auch mal drüben waren. Scorpions, Motley Crue, Skid Row.
Auch in der April-Ausgabe werden wieder große Bands thematisiert in den Rezensionen. Viele große Platten, die besprochen werden. Und Platten von großen Bands, die weniger bedeutend sind. Destiny von Saxon haben wir zum Beispiel. Ist wieder, ich sag mal, nicht zurück zu den Wurzeln, aber schon irgendwie ein stärkeres Album nach einer kleinen Durststrecke, oder?
Oh, würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich finde Destiny, also man muss natürlich auch historisch sagen, so Destiny ist so der letzte Aufschrei von Saxon, bevor es lange Zeit düster wurde bei dieser Band, gerade in England. Destiny war das letzte Album, was überhaupt gechartet hat und auch nicht besonders gut. in ihren, also in der UK, das muss man sich mal geben, ne? Danach hatten die eigentlich nur noch exklusiv in Deutschland Erfolg, haben auch eigentlich fast nur noch Shows da gespielt. In einem Heimatland hat sich eigentlich keiner mehr dafür interessiert, weil die halt schon echt weit weg von ihrem Sound sind, den man so von Wheels of Steel, Crusader, Denim and Leather halt irgendwie kennt. Also es ist schon, es sind überdurchschnittlich viele Balladen mit drauf. Es ist viel Keyboard auch am Start und nicht besonders gut eingesetzt. Also es ist jetzt nicht wie bei Van Halen oder so, wo das halt irgendwie geil klingt, sondern es fühlt sich einfach nicht richtig an, wenn du diese, ja, sehr ikonische Stimme von Biff Byford hast und dann aber so einen weichgespülten A-Sound irgendwie drin hast. Also das, ich, für mich funktioniert die Platte nicht so ganz. Da sind gute Songs drauf, so SOS oder sowas, sind starke Dinger. Ride Like the Wind, ne? Das ist natürlich auch ein Klassiker.
Zack stark, ja.
Ja.
Also für mich ist es so, ich sag mal, wie du sagst, also die letzte gute Platte, bevor es schlimm wird. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sich Saxon zumindest mit ihren regulären Alben inzwischen wieder gefangen haben und diesen erdigen Heavy-Metal-Sound, für den sie in den Anfangsjahren eigentlich standen, ja, wieder ein bisschen kultivieren. Also ich finde Destiny vom Keyboard-Einsatz her nicht so schlimm wie von dir beschrieben. Aber
also hör dir nochmal I Can't Wait Anymore an. Also
ich hab's auch nicht mehr so ganz präsent im Ohr. Vielleicht laber ich auch totalen Scheiß, das kann sein. Aber ich höre es mir einfach nachher nochmal an und wenn ich das wirklich so scheiße finde wie du, dann werde ich mich hier in der nächsten Folge natürlich dafür entschuldigen.
Aber es hat trotzdem 5 Punkte bekommen von Götz Kühnemund, also keine schlechte Wertung. Auch 88, Anfang 88 rausgekommen ist das Debütalbum von Kingdom Come, die eigentlich schon zu der Zeit ein Hit waren, bevor das Album rausgekommen ist. Das war ein ziemlicher Erfolg, Platz 12, glaube ich, auf den Charts oder sowas in der Richtung in Amerika. Und durchweg immer mit Led Zeppelin verglichen worden sind.
Würdest du sagen, zu Recht?
Nicht zu 100%. Also ich finde klar, sie haben diese Bluesrock, Aura, Bluesrock-Sound, den es gerade zu der Zeit jetzt nicht mehr so wirklich oft gab. Also sie klingt schon anders wie so der einschlägige Hardrock der späten 80er. Bisschen beruhigter. Ich finde, dass die Stimme von Lenny Wolf, die ja immer mit Robert Plant verglichen wird, da jetzt nicht so richtig rankommt. Der hat eine super Stimme, aber halt anders, ne? Anders als Plant. Aber vom Songwriting, ja, ist das ähnlich, aber schon doch ein Ticken mehr 80er poliert. Wer weiß, wenn es Zeppelin in den späten 80ern gegeben hätte, hätten sie vielleicht auch so geklungen. Die hätten sich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr angepasst, aber ich finde, die Vergleiche treffen nicht immer zu.
Ich finde, du hast es ja erwähnt, dass das eine Musikrichtung war, die eigentlich mehr und mehr in den Hintergrund rückt zu der Zeit. Aber der letzte Satz, der beschreibt es eigentlich ganz gut, weil da schreibt der Autor Reinhard Harms: Wichtig ist, den Kids der 80er Generation zu zeigen, dass Heavy Rock mehr sein kann als nur Schrupp Schrupp und gib ihm die Kante. Es ist ein großartiger letzter Satz.
Ja, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Erfolg der Platte damals, dass die Leute halt auch mal wieder Bock auf was anderes hatten, ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln der harten Rockmusik. Allerdings, ja, das war dann wohl für ein Album ganz cool so und dann hatte auch keiner mehr Bock auf Kingdom Come und die sind langsam aber sicher in der Obskurität verschwunden. Die haben zwar immer noch Alben aufgenommen ohne Ende, aber ja, keins davon konnte an den Erfolg anknüpfen, den das selbstbetitelte Debüt hatte.
Vielleicht liegt es auch einfach an diesem katastrophalen Live-Aid-Auftritt von Led Zeppelin, der noch so präsent ist zu der Zeit, dass die Leute dann eher zu Kingdom Come gegriffen haben, wer weiß.
Wir neigen uns dem Ende unseres Parts der dritten Episode zu. Jetzt kommt natürlich noch das Interview mit dem damaligen Chefredakteur Edgar Klüsener.
Wir sehen uns an dieser Stelle wieder in 4 Wochen. Den regulären Podcast gibt's wie gewohnt alle 2 Wochen. Und bis dahin, wir hören.
Ich würde mal ganz vorne anfangen. Wie bist du zum Metal gekommen?
Ich habe immer schon gitarrenlastige Musik gemacht. Anfangs gab es diese Unterscheidung zwischen hartem Rock und Metal nicht. Ich bin über Deep Purple, Black Sabbath, basically, ja, zum Metal gekommen. The Who und viele andere Bands aus der Zeit.
Alles klar.
Habe ich Jimi Hendrix vergessen? Ich habe tatsächlich Jimi Hendrix vergessen.
Alles klar. Dann springen wir ein bisschen weiter. Bevor du Chefredakteur von Metal Hammer wurdest, hast du ja in der Redaktion gearbeitet unter Reinhard Harms, dem damaligen Chefredakteur. Wie bist du denn zu Metal Hammer gekommen?
Ich glaube, wir müssen mit Hagen anfangen, mit der Stadt Hagen. Jürgen Wiggenhaus, der Herausgeber von Metal Hammer, war auch in dieser Hagener Szene aktiv, genau wie ich und viele andere. Wir haben uns zeitweise ein Büro mit Hartwig Masuch, jetzt BMG, CEO, Jörg Kopp und vielen anderen geteilt, dafür extra bereit, Nena und was weiß ich gearbeitet. So habe ich Jürgen Wiggenhaus kennengelernt. Und als er dann nach Lüdenscheid gezogen ist oder zurück nach Lüdenscheid gegangen ist, um Musikszene zu machen und später dann Metal Hammer, wir sind in Kontakt geblieben, hat er mich irgendwann mal angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte, bei einem neuen Magazin mitzuarbeiten. Damals war der Chefredakteur noch Charlie Rinne. Ursprünglich war die Anweisung, okay, du bist für die Produktion verantwortlich, weil ich habe einen Hintergrund, ich habe eine Ausbildung bei der Westfälischen Rundschau gemacht und ein Volontariat, habe also praktische Zeitungserfahrung. Und die Ansage war auch, du kümmerst dich um die Redaktion, aber du schreibst nicht. Diese Ansage war dann, ich glaube, im zweiten Monat schon obsolet, als ich angefangen habe, kurze Geschichten zu schreiben, andere Stories zu überarbeiten, weil die sprachlich nicht unbedingt so gut waren. Und so bin ich langsam reingerutscht. Auf Charlie Rinne folgte Reinhard Harms und Holger Söth. Mit den beiden habe ich zusammengearbeitet. Wir haben auch zusammen Sondermagazine produziert zu diesem Zeitpunkt, unter anderem Hurricane war, glaube ich, eins, Metal Attack ein anderes. Ja, so bin ich langsam reingewachsen.
Dein Einstand als Chefredakteur, ich habe nochmal nachgeschaut, war die Februar-Ausgabe 1987. Da war vorne drauf KISS, der ungeschminkte Gene Simmons. Wie kam es denn zu diesem Wechsel an der Spitze und in welchem Zustand hast du das Heft übernommen?
Ich bin mir gar nicht mehr so bewusst, wie es zu diesem Wechsel kam. Ich glaube, Holger und Rainer Reinhard Harms waren auf Dauer in Dortmund nicht so ganz glücklich. Es gab, glaube ich, auch eine Auseinandersetzung oder keine Auseinandersetzung, aber Disagreement über die redaktionelle Ausrichtung des Metal Hammer zwischen Jürgen Wiggenhaus und Reinhard Harms. Und am Ende ist Reinhard dann nach London gegangen, hat von da aus noch eine Weile für Metal Hammer gearbeitet und ich habe von ihm übernommen. Das Heft war nicht in einem guten Zustand. Die Auflage ist stetig gestiegen. Wir hatten noch die Konkurrenz von Crash in München, aber es zeichnete sich ab, dass das Metal Hammer schon immer stärker wurde. Ich hatte mit Oliver Klemm, Götz Kühnemund, Rainer Kerzel und einigen anderen, Stefan Kerzel, ein sehr, sehr gutes Team auch zusammen, sodass das intern fantastisch funktionierte. Und der Metal Hammer wurde spätestens seit dem Umzug nach Dortmund auch zunehmend professioneller.
Ich habe auch mal dein erstes Editorial gelesen. Der personelle Wechsel wird da erst im Leserforum erklärt. Im Editorial gibt es stattdessen eine Erklärung zum Thema journalistische Unabhängigkeit und Anzeigenbuchungen. Anscheinend damals als Folge von Kritik nach sehr persönlichen Fragen im Leserpoll. Klingt, als wäre das ja eine herausfordernde Anfangsphase schon mal gewesen.
War es mit Sicherheit, ja.
Dann warst du im Amt von 1987 bis 1990. Das war ja für Metal eine gute und auch kommerziell erfolgreiche Phase. Wie erinnerst du dich denn an die Metal-Szene zu dieser Zeit?
Es war eine aufregende Zeit. Viele Bands, die wir von Anfang an betreut hatten, mit denen wir von Anfang an zusammengearbeitet haben, sind dann sehr schnell sehr groß geworden. Metallica ist, glaube ich, das beste Beispiel. Was mir an der Zeit gefallen hat, war sehr inklusiv. Es gab noch keine Fraktionsbildungen im Metal. Es war das Gefühl, dass zwischen Fans, Musikern und Journalisten, die wir ja durch die Bank auch alle selber noch Fans waren, eine Art Gemeinschaft existierte. Vielleicht beschreibt es das am besten. Was ich in dieser Zeit aufregend fand, womit ich mich am meisten auch beschäftigt habe, war die Expansion des Metal Hammer. Wir hatten Anfang 87 oder nein, 86 hatten wir eine Kooperation mit dem Archer begonnen in Holland. Es war so der erste Schritt ins Ausland. In England hatte sich bereits der englische Metal Hammer etabliert. Die Redaktionen haben in Holland, London und Deutschland haben sehr eng zusammengearbeitet. Also Themenplanung wurde international gemacht.
Wow,
Das
ja.
war, glaube ich, für deutsche Verhältnisse damals sehr ungewöhnlich. Und wir sind dann weiter expandiert von 87 an nach Frankreich, Spanien, Italien. Später kam Ungarn dazu, Polen und am Ende Russland. Diese Erfahrung, dass man ein Heft international gestalten kann, über Sprachgrenzen hinweg, redaktionellen Einklang findet, Geschichten, Interviews und alles so abstimmt, dass sie für jedes Land interessant sind, war, glaube ich, die wertvollste Erfahrung aus der Zeit.
Ja, da reden wir auch hin und wieder noch drüber, dass das schon nach einem guten Modell klang, dass das auch wünschenswert wäre. Heutzutage haben wir mit den Kollegen international von den Musikzeitschriften eigentlich quasi keinen Austausch, keinen Kontakt, was ein bisschen schade ist. Hattest du denn eine bestimmte Leitlinie, Agenda oder Philosophie als Chefredakteur?
Eigentlich blieb da gar keine Zeit für. Wir waren im Dauerstress. Vor allem in der Zeit, als irgendwer die Entscheidung getroffen hatte, das Heft 14-tägig rauszubringen, was Gott sei Dank nicht von Dauer war. Wir haben versucht, eine redaktionelle Unabhängigkeit zu behalten, obwohl wir gleichzeitig natürlich uns allen bewusst waren, dass wir vor allem von Anzeigen lebten, was immer wieder zum Zwiespalt geführt hat. Wir haben uns, ich glaube, von Anfang an politisch ziemlich klar positioniert. In den 80er, späten 80ern war die Zeit, wo Rechtsradikale in die Schulen gingen mit CDs, diese Schulauf-CDs verbreitet haben und versucht haben, Einfluss speziell auf die Metal-Szene zu nehmen. Da haben wir uns relativ klar positioniert.
An welche persönlichen Begegnungen mit Musikern erinnerst du dich denn so? Wer ist da besonders in Erinnerung geblieben?
Also Kontakt zu den Scorpions habe ich über die Jahre immer gehalten. Mit denen arbeite ich zurzeit auch wieder zusammen. Mit Alice Cooper hatte ich eine Zeit lang recht guten, engen Kontakt. Bands wie Creator. Wir haben uns halt über die Jahre kennengelernt und treffen uns auch, wann immer eine Möglichkeit ist. Viele Musiker, mit denen bin ich nach wie vor in Kontakt. Selbst wenn es jetzt durch Social Media ist, wie Facebook. Also der Kontakt ist nie verloren gegangen.
Ja, das ist schön. Ich finde es immer so schön, wenn man die alten Hefte sich anschaut. Es sind immer noch genau dieselben Bands. Also über die schreiben wir einfach immer noch. Es hat sich quasi in Anführungsstrichen nichts verändert. In deinem damaligen Team waren Götz Kühnemund, also danach langjähriger Rockhard, heutiger Death Forever Chefredakteur und auch die spätere Metal Hammer Chefredakteurin Andrea Niradschik. Wie erinnerst du dich denn an diese beiden Persönlichkeiten?
Götz ist einfach fantastisch. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Manchmal Auseinandersetzungen, weil wir inhaltlich etwas unterschiedlicher Meinung waren. Götz ist ein True-Metal-Fan und immer geblieben. Ich glaube, das macht auch seinen Charme als Redakteur und als Journalist aus. Es gab eine sehr gute Chemie in diesen 3 oder 4 Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben. Und die spiegelt sich im Heft auch teilweise wider. Es gab kaum einen Artikel, in dem nicht irgendwelche persönlichen Anspielungen von einem Redakteur auf den anderen waren. Andrea Niradczyk kannte ich auch schon lange vor dem Metal Hammer. Es ist eine andere Hagener Connection. Ich hatte sie ursprünglich mal angesprochen, weil wir eine Redaktionssekretärin brauchten. Ob sie Lust hätte, den Job zu machen, sie sagte ja. Und relativ schnell fing sie dann an zu schreiben. Und bald war sie keine Redaktionssekretärin mehr, sondern vollwertige Redakteurin. Und ich war auch sehr froh, als sie dann später Chefredakteurin geworden ist. Es ist vielleicht heute auch relativ unterbewertet im Kontext Metal Hammer oder Metal-Szene. Als ich anfing, gab es zwei Mainstream-Metal-Magazine. Das eine war das Crash in München. Und da war die Chefredakteurin eine Frau, Gundi Brühl, witzigerweise ebenfalls aus Hagen. Und zu der Zeit, soweit ich weiß, die einzige Chefredakteurin eines Musikmagazins im gesamten deutschsprachigen Raum. Nach der Zusammenlegung von Metal Hammer und Crash ging sie dann zum Cosmopolitan und bei uns übernahm dann Andrea Niradczyk später wieder als Chefredakteurin. Gerade eine Szene, die eigentlich verrufen ist, dafür male-dominated oder männerdominiert zu sein, fand ich dass Metal Hammer da eine rühmliche Ausnahme gespielt hat.
Ja, eine schöne Feststellung. Es hält sich ja auch so ein bisschen das Klischee, dass sich Musikjournalisten früher gerne selbst wie Rockstars aufgeführt haben. Wie war das denn bei dir und deinem Team?
Gute Frage.
Erstmal sortieren, was man erzählen kann und was nicht.
Ich meine, wir hatten eine Zeit, in der speziell Götz und Oliver Clem Celebrities waren. Also die konnten sich durchaus in Situationen wiederfinden, dass sie raus in eine Disco gingen oder in einen Club oder zum Konzert und dann selber Autogramme geben mussten. Ich glaube, Götz hat das ein bisschen genossen, ohne dass er dabei aber jemals Rockstar-Allüren an den Tag gelegt hat. Bei Olli, weil der hat es halt mitgenommen. Bei mir, ich stehe eigentlich ungern im Vordergrund. Insofern habe ich mich auch gerne ein bisschen zurückgehalten. Aber es gab auch Situationen, da war es durchaus angenehm, ein bisschen wie ein Rockstar behandelt zu werden, wenn man Zugang zu Backstage-Partys hatte oder bevorzugt behandelt wurde, wenn es darum ging, zum Konzert zu gehen. Klar.
Ja. Das sind natürlich die Annehmlichkeiten, die man dann auch gerne mitnimmt. Wir hatten schon kurz es angesprochen. In deiner Amtszeit gab es einige Veränderungen. Die Einführung des Zwei-Wochen-Rhythmus, also zwei Ausgaben pro Monat, das klingt extrem anstrengend und stressig. Da würde ich mich heutzutage fragen, wie man das denn damals gemacht hat, also vom Workload her.
Es war extrem anstrengend. Es hat, glaube ich, bei allen zum Burnout geführt. Diese Erfahrung mit der Fettsäuren-Tagging-Erscheinungsweise hat mich am Ende auch dazu bewogen, dann erstmal aufzuhören, es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Ich glaube, bei den anderen war es ähnlich. Die Qualität des Heftes hat ganz bestimmt gelitten. Im Nachhinein, es war eine grundsätzlich falsche Entscheidung. Es war, glaube ich, die erste gute Entscheidung, die Peter Wurz getroffen hat, das dann sofort wieder rückgängig zu machen.
Dann wurde ja auch in deiner Amtszeit Metal Hammer und Crash zusammengelegt tatsächlich. Ja. Wie kam es denn dazu und wie stellte sich das dar?
Die geschäftlichen Hintergründe sind mir nur teilweise bekannt. Sicher ist, dass Metal Hammer zu der Zeit, wir sind zu schnell zu groß geworden, sodass am Ende die finanzielle Deckung nicht mehr da war und Jürgen Wickenhaus einen Partner suchte. Den Partner bei der MVG fand, die den Crash herausgeben, mit Gundi Brühl als Chefredakteurin. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, weil Metal Hammer das Magazin war, das am Kiosk besser lief, das eine größere Resonanz hatte, dass die beiden Magazine dann zusammengelegt wurden. Wir haben von der Crash-Besatzung kaum jemanden übernommen, weil Gundi hat es vorgezogen, zu Cosmopolitan zu gehen. Andreas Kratz, der andere große Schreiber, den die hatten, ist dann zum Musikexpress gegangen, sodass wir letztlich die Redaktion komplett übernommen haben und aus Metal Hammer und Crash, Metal Hammer Crash und am Ende wieder Metal Hammer wurde.
Ja, was war denn in deiner Amtszeit, so rückblickend betrachtet, die größte Herausforderung?
Also es gab eine ganze Reihe von Herausforderungen, die wir meistern mussten. Technische Herausforderungen gab es dadurch, dass die Redaktionen über mehrere Länder verteilt waren und wir irgendwo kommunizieren mussten. Und das alles in einer Zeit, in der es noch kein Internet gab, mussten wir improvisieren. In meiner Amtszeit wurden die ersten Computer eingeführt. Das waren noch urtümliche Maschinen mit grünem Bildschirm und WordStar als Word-Processor. Wir haben uns von der Setzerei unabhängig gemacht, indem wir angefangen haben, Satzcodes zu lernen und die Texte selber auszuzeichnen. Und dann haben wir DFÜ-Verbindungen. Ich hatte aus Amerika ein Modem mitgebracht. Das hatte ich vorher vergessen. Eine der größten Annehmlichkeiten natürlich für Journalisten bei Metal Hammer war, dass wir viel reisen durften und alle Reisen bezahlt wurden.
Ja, das ist der Wahnsinn.
In schönen Hotels und ja. Und bei einem dieser Besuche hatte ich mir in Amerika angesehen, wie die mittlerweile schon relativ häufig übers Telefon mit Modems Daten hin und her schicken. Und hatte mir gedacht, das ist ja nicht etwas, was wir bei dieser Konstellation, die wir Metal Hammer hatten, dringend brauchen. Also habe ich Modems gekauft, bin damit zurückgeflogen. Wir haben ein Modem in London installiert, eins in Eindhoven beim Artshop und eins in Dortmund und haben angefangen, Texte in Echtzeit hin und her zu schicken. Das ging leider nicht lange gut. Eines Tages stand die Polizei auf der Matte. weil in Deutschland gab es damals noch ein Fernmeldemonopol der Deutschen Bundespost, das wir schlicht umgangen hatten.
Sehr hervorragend. Das ist ja eine super Geschichte.
Und wir wurden dann dazu gezwungen, mehr oder weniger, bei der Deutschen Post, bei der Bundespost hieß die damals, glaube ich, noch, eine DFÜ-Leitung zu mieten, die horrend teuer war. Aber bei der Zeit war schon allen klar, dass diese Art der Kooperation über Datenfernübertragung, die einzige Möglichkeit war, ein international erscheinendes Magazin mit engen Deadlines, Übersetzung Deadlines, am Laufen zu halten.
Ja, quasi eine Vorstufe
Also,
des Internets.
ja, wir waren da ein paar Jahre voraus, glaube ich.
Ja, toll. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Die habe ich jetzt auch noch nicht irgendwo gehört oder gelesen.
Wir hatten eine Zeit lang relativ häufig Besuch von anderen Verlagen, die sich das angeguckt haben und dann ähnliche Modelle auch jeweils in-house installierten.
Vorreitertum quasi. Das ist toll.
Ja, da waren wir weit voraus.
Ja, das ist schön. Dann habe ich mich noch ein bisschen mit den Titelbildern auch beschäftigt. Das in meinen Augen witzigste Titelbild deiner Amtszeit war Oktober 88. Zu sehen ist da ein nur mit Stiefeln bekleideter Michael Kiske von Halloween, der einen Aufblaskürbis vor die Leistengegend hält. Da würde mich auch die Hintergrundgeschichte erzählen. Also kam das von der Promo oder war das ein Fotoshooting? Wie
Das
kam
war ein Fotoshooting und
das?
ich weiß nicht mehr genau, wer und wie das arrangiert worden war. Das müsste Axel Rudi Pell wissen. Er war damals Bildredakteur.
Ja.
Aber ja, es war ein schönes Foto.
Ja, laut Editorial hast du dann damals aufgehört mit dem Chefredakteursposten, um dich, glaube ich, wieder ganz dem Schreiben widmen zu können. Du hast dann in Manchester an der Uni einen Abschluss als PhD gemacht, bist, glaube ich, heute als Dozent im BIMM-Institut tätig. Bist also
Ja.
quasi gewissermaßen der Musik dann irgendwie doch treu geblieben. Was umfasst denn heute deine Tätigkeit?
Ich glaube, die Geschichte muss ich etwas ausführlicher erzählen.
Ja, war ein bisschen gerafft.
Ja, ich habe ursprünglich mit Oliver Klemm zusammen und Dieter Herft, der damals Chef vom Dienst war bei Metal Hammer. Wir haben zusammen gekündigt und Götz hat ebenfalls gekündigt. Und alle zeitgleich, Götz ging zum Rockhard. Oliver Klemm, Dieter Herft und ich wollten Magazin gründen, haben das auch getan. Es gab zwei Ausgaben und danach fehlte leider das Geld. Ich habe dann weiter als Freiberufler gearbeitet für praktisch jede deutsche Publikation für eine Zeit lang. Habe weitere Magazine gemacht. Ich glaube, Core war, glaube ich, das Wichtigste. Habe dann für Visions geschrieben, Musik Express, Spiegel Online, als sie rauskam, Financial Times und viele andere. Bin 97 nach Manchester gezogen und habe dann überlegt, ich möchte eigentlich mal was anderes machen als Musik. Habe mich bei der Uni eingeschrieben für ein Studium in Contemporary Middle Eastern History, also Nahostgeschichte oder Mittelostgeschichte, mit Schwerpunkt auf Iran. Habe den BA gemacht, fand das Studieren eigentlich ganz schön. Für meinen MA habe ich die Situation von Untergrundmusikern im Iran untersucht. Das war eine kurzfristige Rückkehr zur Musik. Und dann mein PhD in Media Representations of Iran in East Germany. Und nach dem PhD stand ich dann vor der Frage, was mache ich denn jetzt? An der traditionellen Uni unterrichten fand ich eigentlich eher langweilig. Ich habe es 2, 3 Jahre lang noch gemacht, Kurse in Middle Eastern History und Soziologie unterrichtet, aber dieser akademische Betrieb, es sagte mir nichts dazu. Dann kam die Anfrage von BIM, ob ich nicht Lust hätte, da gelegentlich einen Kurs zu machen. Fand ich spannend. Ja, seitdem unterrichte ich bei BIM. Wir haben auch ein Institut in Berlin.
Ja, okay. Ja, falls du mal in Berlin bist, gerne Bescheid geben und mal in der Redaktion vorbeikommen. Das ist kein Problem. Da würden wir uns freuen. Sehr gerne. Ein kleines Fazit, zum Schluss. Mit welchen Gefühlen und Gedanken blickst du denn heute auf deine Zeit als Metal Hammer Chefredakteur zurück? Wie hast du das quasi als großes Ganzes in Erinnerung?
Es war eine fantastische Zeit. Also eine Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte. Ich glaube, was für mich prägend war, zum einen, ich konnte über die Musik schreiben, die mir gefällt. Wir unterlagen keinen Zwängen. Wir konnten schreiben, wie wir wollten, was auch gut war. Ich habe die Welt kennengelernt. Eine der vielen kleinen Nettigkeiten, die dieser Job mit sich bringt. Ich fand es sehr aufregend, dieses Netzwerk von, das hat mich am meisten fasziniert. Das ist auch das, was am weitesten in Erinnerung geblieben ist. Dieses Netzwerk von ausländischen Redaktionen aufzubauen und ausländischen Ausgaben. Zu zeigen, dass es möglich ist, ein Magazin international zu etablieren. Letztlich das, was Rolling Stone ja
Ja.
zurzeit auch macht. Ich habe dann ab 88 war ich sehr viel im Ostblock unterwegs. War mit den Toten Hosen in Litauen, mit den Scorpions in Leningrad und in Moskau. Wir hatten eine Redaktion in Polen aufgebaut, eine in Ungarn. Ich habe die ganzen Umwälzungen, die Änderungen in der Atmosphäre in Osteuropa hautnah miterlebt und fand es eine extrem spannende Zeit. Auch wirklich so hinter die Kulissen schauen zu können. Wie ist das Leben in der damals noch real existierenden Sowjetunion? Wie entwickeln sich Jugendkulturen, die in gewisser Weise den Westen kopieren, gleichzeitig aber auch ihre Eigenständigkeit haben, ihre ganz eigenen Traditionen und Widerstände überwinden mussten? Also das ist das, was mir, glaube ich, am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Und welchen Einfluss Musik hatte.
Musik